Schönen guten Morgen miteinander. Schön, dass wir beieinander sind und in Gottes Wort hineinschauen dürfen. Ich möchte euch einladen, dass ihr eure Bibeln aufschlagen oder einschalten bei Lukas 8. Und ich lese den kurzen, heute sehr kurzen Predigtext mit uns. Dann bete ich und dann starten wir. Lukas 8, und das sind die Verse 1 bis 3. Das ist der Predigtext und das ist Gottes lebendiges Wort. Und es geschah danach, dass er, das ist Jesus, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte, und die 12 waren mit ihm. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Jesus, danke, dass du in unser Leben getreten bist, als Mensch, als wahrer Gott. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen durch dein lebendiges Wort uns vor Augen geführt bist, dass wir gemeinsam lernen dürfen, staunen dürfen, wachsen dürfen und dass du uns lebendige Worte gibst und uns veränderst. Zu deiner Ehre, zu unserer Freude und zum Wohl der Menschen um uns herum. Amen. Von allen Evangelisten im Neuen Testament, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, ist der Lukas der Einzige, der an dieser Stelle hier von Jesu Wirken und Handeln, nämlich in Galiläa, diesen kurzen Bericht hier inkludiert, in Lukas 8, 1 bis 3. Viele Dinge überschneiden sich natürlich in den vier Evangelien und das ist ja auch logisch, das überrascht auch gar nicht, weil sie erzählen ja auch im Prinzip dieselbe eine Geschichte von Jesu Leben, Tod und Auferstehung. Aber der Lukas ist der Einzige, der diese drei Verse hier beinhaltet. Drei Verse, die berichten, dass mit Jesus viele Frauen unterwegs waren, die ihm nachfolgten. Und alles, was der Lukas aufgeschrieben hat, das hat er ja ganz sorgfältig recherchiert. Das hat er ganz am Anfang dem Theophilus, seinem Leser, geschrieben in Lukas 1, 1 bis 4. Ich habe alles genauestens recherchiert und sorgfältig aufgeschrieben für dich, hochverehrter Theophilus. Und es sieht also so aus, als hätte sich Lukas extra die Mühe gemacht, damals auch nachzufragen und zu recherchieren. War die Jesusbewegung damals auch eine Bewegung für Frauen? Und das Ergebnis ist unter anderem Lukas 8, 1 bis 3. Der Lukas wollte offensichtlich, dass der Theophilus, für den er das alles aufgeschrieben hat hier, weiß, die Jesusbewegung war keine Männerbewegung, sondern eine Bewegung für alle. Die Jesusbewegung ist eine Bewegung für alle. Und wie zeigt uns der Lukas das hier in diesen paar Versen? Schauen wir uns Vers 1 an. Jesus ist voll in seinem Element hier, in Vers 1. Er zieht nämlich von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. Und wir wissen aus Kapitel 4, Vers 43, dass das allerhöchste Priorität gehabt hat bei Jesus. Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gekommen, hat Jesus gesagt. Jesus ist voll in seinem Element hier. Das hat Top-Priorität, was er gerade macht. Und wir lesen am Ende von Vers 1, dass die 12 mit ihm waren. Natürlich, oder? Und das stellen wir ja uns auch immer so vor, dass Jesus und die 12 dies, und dass Jesus und die 12 jenes, eine Männerbewegung, wenn man es ganz oberflächlich anschaut. Aber der Lukas hat genau recherchiert. Und als Jesus hier seinem Kerngeschäft nachgeht sozusagen, da hält der Lukas fest, dass da viele Frauen mit von der Partie waren, nicht nur die Jünger, schau Vers 2, und auch etliche Frauen. Die Jesusbewegung ist eine Bewegung für alle. Und von allen Evangelisten im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, ist Lukas der, der das am deutlichsten macht, dass die Jesusbewegung eine Bewegung für alle ist. Das ist nämlich der Grund, warum das Lukas-Evangelium so einzigartig ist, wenn es darum geht zu zeigen, dass Jesus gerade für die gekommen ist und mit denen arbeitet, die gesellschaftlich außen vor oder zumindest benachteiligt gewesen sind oder am Rand gestanden sind. Er ist der Evangelist, der am meisten Aufmerksamkeit den Einfachen schenkt, den Armen, den Zöllnern, den Sündern, den Samaritern, den Heiden und auch den Frauen in Jesu Zeit. Hier siehst du eine Liste von Bibelstellen in Lukas, wo Frauen im Fokus stehen. Und die Markierten, das sind Stellen, die nur der Lukas über Frauen aufgeschrieben hat. Ich stelle hiermit klar, Theophilus, dass die Jesusbewegung, dass das Evangelium, das Christentum für alle ist und keine Männersache. Weil den Eindruck könnte man ja hier und da vielleicht gewinnen, dass das Christentum eine Männerbewegung ist. Je nachdem, wo man hinschaut. Und ich glaube, dass das den Theophilus damals auch beschäftigt hat. Das hat die Kultur damals genauso beschäftigt. Was ist dieser neue Weg? Diese Jesusbewegung? Ist das was für Männer? Das ist ein 12er-Buch. Oder ist das was für alle? Und von all diesen Stellen ist Lukas 8, 1 bis 3, eine, die das am deutlichsten macht. Und der Lukas zeigt uns hier Jesu Umgang mit Frauen, als Jesus gerade voll in seinem Element ist, nämlich das Reich Gottes zu verkündigen. Und auch etliche Frauen waren mit dabei. Das ist, was der Lukas uns hier zeigen möchte. Wir haben drei Beobachtungen in diesem Text, in diesen drei Versen, die wir jetzt miteinander anschauen. Jesu Umgang mit Frauen war erstens skandalös, zweitens persönlich und drittens wertschätzend. Und falls Fragen zum Text auftauchen, hier wäre der Code, ist rechts oben wieder eingeblendet und ihr dürft gerne eure Fragen über eure Handys stellen während der Predigt und am Ende kann ich sie dann lesen und werde gerne darauf eingehen, so gut ich kann. Einfach auf menti.com gehen, Code steht da und immer links oben, rechts oben und das ist das einzige Mal, wo ihr während der Predigt eure Handys einschalten dürft, außer ihr schaut den Text. Gehen wir zum ersten Punkt. Jesu Umgang mit Frauen war skandalös. Und skandalös war schlichtweg einfach nur die Tatsache, dass Jesus offensichtlich Jüngerinnen hatte. Der Lukas berichtet, ohne mit der Wimper zu zucken, dass Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, um das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden und auch etliche Frauen. Und das hatte es bei einem Rabbi noch nie gegeben. Kein Rabbi hat je eine Frau öffentlich unterrichtet, geschweige denn als Jüngerin mitziehen lassen. Selbst seine eigenen Jünger haben ja Bauklötze gestaunt, als Jesus schon nur mit der Frau am Brunnen in Johannes 4 eine Konversation geführt hat. ist Gott, nicht Jesus. Das war gesellschaftlich ein Tabu. Und hier zieht Jesus von Stadt zu Stadt mit Frauen, die weder mit ihm verwandt noch mit ihren eigenen Männern dabei waren. Die mussten ja auch irgendwo übernachten. Frauen durften aber nur bei Familienangehörigen übernachten. Bei Verwandtschaftsbesuchen und so. Hier sind etliche Frauen einfach mit Jesus unterwegs. Von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Und etliche Frauen. Jesus lässt das zu. Und wenn es die Galiläer Nachrichten damals gegeben hätte, dann hätte das sicher Schlagzeilen gemacht. Skandal, Rabbi zieht mit familienfremden Frauen von Stadt zu Stadt. Das wäre fix in der Zeitung gestanden. Und es ist Jesus einfach egal. Ich habe in einem Buch gelesen oder in einem Artikel, dass das, was Jesus hier tut, das würde nicht einmal heute gehen, im Großteil des Nahen Ostens. Nicht einmal heute geht das. Gesellschaft. Heute würde man sicher Feminist zu Jesus sagen. Oder irgendwie so. Der Lukas sagt, sieh dir das an, Theophilus, wie die Jesusbewegung Männer und Frauen gleichermaßen einschließen. Das sprengt unsere kulturellen Normen, ihr Lieben. Menschliche Normen sind Jesus einfach egal. Menschliche. Sogenannte traditionelle Rollenbilder, das interessiert Jesus nicht. Da waren verheiratete Frauen mit Jesus unterwegs. Johanna, die Frau Chusas. Wieso bitte steht die nicht daheim hinterm Herd? Und wer bitte passt auf die Kinder auf? Hallo? Das stresst uns. Wenn unser Schema einfach so über Bord geht, oder? Stresst dich Jesus da? Stresst dich Jesus da? Oder fühlst du dich als Frau gesehen? Inkludiert, ernst genommen, wertgeschätzt, wahrgenommen bei Jesus, mit einbezogen. Das ist nämlich Lukas Absicht hier. Sieh dir das an, Theophilus, wie die Jesusbewegung Männer und Frauen, Jünger und Jüngerinnen und Arme und Reiche und Besessene und Freie und Suchende und Verlorene und Sünder gleichermaßen einschließt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Lukas direkt vor diesem Abschnitt die Geschichte mit der namenlosen Sünderin, die wir letzte Woche angeschaut haben, am Ende von Kapitel 7 festgehalten hat. Alle haben erwartet, dass Jesus diese Frau fortscheucht. Aber der Skandal Rabbi Jesus hat sie zu sich gelassen. In einem öffentlichen Setting. Ins Haus des Simons. Da hat ihr Leben verändert. Und nicht nur das Leben von ihr, sondern schreibt Lukas hier auch das Leben vieler Frauen, die hier einen Namen haben und ihm jetzt nachfolgen. Jesu Umgang mit Frauen war nämlich nicht nur skandalös, sondern vor allem auch persönlich. Jesus hat das Leben dieser Frauen verändert. Er hat etliche, Vers 2, von bösen Geistern und Krankheiten geheilt. Und drei Frauen nennt Lukas jetzt beim Namen. Er nennt drei Frauen mit Namen, denen Jesus persönlich neues Leben Vers 2 und 3 erwendet hat. Erstens, ja, genannt. War sieben bösen Geistern oder Dämonen besessen gewesen. Und mehr verrät uns der Lukas nicht. Sie kommt vermutlich aus Magdala. Das war eine Stadt am See Genezareth, so scheint es jedenfalls ihr Name anzudeuten. Und wir wissen über ihr Leben sonst nicht mehr, als dass sie von 7 Dämonen besessen. Das ist, was der Lukas uns gibt. Sie war damit also ein hoffnungsloser. Keine Ahnung, wie und wo diese Frau gelebt hat. Nicht mehr von der Seite berichten, wie sie noch. Lieber ist als alle. Ich habe den Herrn gesehen. Das ist die Maria. Hoffnungslose. Ihr Lieben, gibt es ihr? Dass Jesus sie da als stark. Ja, mit 7 ist jetzt eine Jüngerin. Eine wunderbare Frau. Eine wunderbare Jüngerin. Weil Jesus ihr persönlich begegnet ist. Der hat sogar gewährt, der Erste zum Sidian ziert, lebendig. Das ist die Maria. Und unterschiedlicher könnte sie nicht sein, der Frau, die hier erwähnt wird, und zwar die Johanna in Vers 3. Johanna, die stammt nämlich. Frau des Chusa, eines Verwalters. Das heißt, Johanna, vermutlich politisch steinreich, sozial sicher gestellt, wer als Hofdame. Völlig andere Lebensvoraussetzungen hat die Johanna hier. Aber auch sie hat Jesus zu seiner Jüngerin gemacht. Und der Lukas sagt uns hier nicht, ob sie krank oder auch unter Besessenheit gelitten hat. Das sagt er nicht. Aber jedenfalls ist auch sie eine Hofdame mit Jesus unterwegs von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Und auch sie finden wir an Jesu Grab wieder in Lukas 24, Vers 10. Weil Jesus auch ihr persönlich begegnet ist. Das war Nummer 2. Und dann haben wir noch Nummer 3, die Susanna. Von der haben wir nichts als nur den Namen. Das ein eine Hallo, mit, was waren es? 5 Brote, 2 Fische? Hätte er ganz Galiläa versorgt. Easy. Aber stattdessen hat Jesus diese Frauen Reich Gottes bauen lassen. Hat sie ihren Beitrag, ihre Leistung, ihre Mündigkeit, ihre Habe so wertgeschätzt, dass er sich und seinen Dienst durchtragen lassen hat von diesen Frauen. Das ist, was der Lukas da berichtet. Ich habe kürzlich eine Postkarte gesehen, die hat so ausgesehen. Da steht drauf, ohne Frauen geht es nicht, das hat sogar der liebe Gott einsehen müssen. Die kann man sich kaufen, wenn man den gut findet, den Spruch. Ich finde, dass der Spruch, wer auch immer den Spruch gekürt hat, viel zu wenig weit geht. Gott hat das nicht einsehen müssen, sondern Gott hat das nie anders gewollt. Gott wollte nie, dass es ohne Frauen geht. Von Anfang an waren Frauen Teil und Ziel von Gottes Schöpfungsgedanken und Heilsgeschichte. Und letztendlich war es auch eine Frau, die den Gottessohn, die Jesus, in diese Welt gebracht hat. Es geht gar nicht ohne Frau. Das hat Gott nie so wollen. Gott, der Sohn, hat sich von einer Frau durchfüttern lassen. Stillerla, Hebela, als kleines Baby. Ohne Frauen geht es nicht. Das hat Gott nie anders gewollt. Sorry, Eleonora Duse oder wie auch immer. Das obere stimmt. Aber beim unteren muss man einen Schritt weitergehen. Ohne Frauen geht es nicht, das hat Gott nie anders gewollt. Und Kirchen und Gemeinden und Männer haben über die Jahrhunderte immer wieder so getan, als müsse es ohne Frauen gehen. Leider. Das ist Teil der Kirchen- und Gemeindegeschichte. Auch in unserer Gemeinde. Und vielleicht hat der Lukas das Bedürfnis, unter dem Wirken des Heiligen Geistes gehabt, den Punkt zu machen für den Theophilus. Und manche sehen im Namen Theophilus den Gottliebenden einfach ein Pseudonym, das Lukas für alle, die Gott lieben, verwendet, um diesen Punkt zu machen. Weil der Theophilus seinen Bericht an die Gemeinde geben möchte. Und weil die Gemeinde, die Kirche, das alles hören muss. So sieht nämlich die Postkarte aus, wenn sie Lukas geschrieben hätte. Ohne Frauen geht es nicht. Das hat sogar der liebe Gott genauso gewollt. Und die vielen schwierigen Debatten zur Rolle der Frau in der Gemeinde, boah, das ist Teil unserer Gemeindegeschichte da im Ländle. Und so gut wie keine Gemeinde ist davon ausgenommen. Und ich glaube, dass die schwierigen Debatten zur Rolle der Frau in der Gemeinde deshalb existieren, das glaube ich, weil Männer das nicht glauben wollten. Dass es ohne Frauen nicht geht. Und vielleicht denkst du dir jetzt, Mann Stefan, du klingst wie ein Feminist. Und das ist mir schnurzpiep egal. Wenn man das für Jesus auch denkt, dann ist es mir schnurzpiep egal. Wenn man das für Jesus auch denkt. An Feminist, an Gottes Sohn, der Frauen sieht, wirft und wertschätzt und ihnen nimmt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja Stefan, heißt es, dass Jesus da alles über den Haufen wirft, was Mann und Frau betrifft? Na, das denke ich nicht. Man sieht ja Jesus schon differenziert mit Männern und mit Frauen unterwegs sein. Darin, wie er sie einsetzt. Aber man sieht Jesus nicht ohne Frauen Reich Gottes bauen. An keinem Punkt in seinem Leben sterben und auferstehen. Und wenn du in der Apostelgeschichte weiterliest, die ja auch der Lukas geschrieben hat, dann siehst du dort auch, wie Frauen mit von der Partie sind. Vielleicht nicht in gleicher Weise wie die Apostel. Aber unabdingbar, die erste europäische Gemeinde entstand in einem Frauengebetskreis. In Apostelgeschichte 16. Die erste europäische Gemeinde. Und die CGD, ihr Lieben, die CGD gäbe es auch nicht, wenn nicht wegen der Frauen, die Gott hier im Ländle gebraucht hat. Und das ist jetzt Männer, das ist jetzt kein Grund, sich zurückzulehnen. Ja? Jesus braucht und wertschätzt auch uns Männer. Ich möchte es mindestens einmal gesehen hier. Die Wäschle, bitte. Die Wäschle-Gemeinde kämpft mit einer gewissen Passivität von Männern. Und das alles hier ist kein Grund, sich zurückzulehnen und passiv zu sein. Wir Männer sind weder passiv, noch tun wir so, als würde es ohne Frauen gehen müssen. Der Theophilus und wir sollen einfach Jesus begreifen. Und dass Jesus Männer und Frauen zu seinen Jüngern und Jüngerinnen macht, wir sollen Jesus begreifen. Und begreifen, dass die Jesus-Bewegung eine Bewegung für alle ist. Und ich wünsche mir, dass die CGD eine Jesus-Bewegung ist, in der Frauen sich skandalös gut integriert fühlen und wertgeschätzt und gesehen, mit hineingenommen. Und das ohne, dass wir deswegen alles über den Haufen werfen. Und ich freue mich über unsere CGD. Das ist unser Team auf der CGD-Homepage. Und ich freue mich darüber, dass es ein Team für alle ist. Mit den 4 ältesten Männern und mit, ja, wir sind zufällig 50-50. Das war nicht Absicht, gell? 50-50 Männer und Frauen im Leitungsteam insgesamt. Das ist also, das sind die Diakone und die Ältesten. Ich wünsche mir, dass die CGD eine Jesus-Bewegung ist. Und ich glaube, das wünscht sich Jesus auch. Deswegen hat er die Frau da mitgenommen. In der Frauen sich meinetwegen skandalös gut integriert und wertgeschätzt und gesehen fühlen, ohne dass wir deswegen alles über den Haufen werfen. Oder ohne dass die Männer in einen passiven Tiefschlaf versinken. Und die Frage ist, erlebst du die CGD so? Erlebst du die CGD so? Ich frage jetzt dich als Frau. Erlebst du die Gemeinde so, wie du Jesus erlebst in diesem Abschnitt? Als echten Teil der Jesusbewegung. Aber ich frage dich als Mann. Erlebst du dich als aktiven Teil der Jesusbewegung? Oder stecken wir eine kleine Passivität? Ist die Jesus-Bewegung in der CGD wirklich eine Bewegung für alle? Jesus hat so eine wunderbare Bewegung ermöglicht, wo Männer und Frauen miteinander Gottes Reich bauen. Ich möchte beten, dass das sichtbar wird in der CGD. Und ich möchte beten, dass die Leute um uns herum sich freuen dran und letztendlich Freude finden an Jesus selber. An Jesus, unserem wunderbaren Herrn. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du Frauen mitgenommen hast und dass du gesagt hast, deine Bewegung, deine Gemeinde ist eine Gemeinde für alle. Danke, dass du dich nicht beeindrucken lässt für gesellschaftlicher Normen. Und ich danke dir, dass du dich aber davor auch nicht beirren lässt. Sondern du hast uns gesagt, wie du bist. Und was deine gute Intention ist. Und wir möchten das gern lehrbar. Und darum bitten wir dich, dass du uns hilfst als Gemeinde. Amen.